in meiner komischen Fantasie war auch die Idee, ja, ich baue jetzt ein Deck und da baue ich mir dann mal ein bisschen was und da kann man ja auch mal ein bisschen Geld reintun und dann wird es ja auch dabei bleiben, klar. Ja.
Wer braucht mehr als ein Deck?
Es vergeht kein Tag in meinem Leben, wo ich nicht einen Gedanken an Magic verschwende.
Herzlich willkommen zu Folge 2 von Gedankenwirbel, sponsert bei Keep7. In dieser Folge haben wir den fabelhaften Densen am Start, der neben einer sehr ausführlichen Retro-Game-Collection auch leidenschaftlicher Magic the Gathering-Spieler ist. Und wir gehen so ein bisschen ins Detail, was natürlich seine Commander-Decks angeht, wo es vielleicht Parallelen zwischen Retro-Gaming und Magic the Gathering gibt und noch vieles mehr. Und vielen Dank nochmal für das ganze Feedback zu der ersten Folge mit Vincent. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es natürlich sehr, sehr gerne nachhören oder nachschauen. Aber es hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet, durch die Kommentare zu lesen, die ganzen Nachrichten zu bekommen und dann doch die sehr, sehr positive Resonanz auf dieses neue Interviewformat mit einzunehmen. Und ich habe auf jeden Fall Bock, weiterzumachen, die eine oder andere Person noch vor die Kamera bzw. vor das Mikrofon zu bekommen. Wenn ihr da Tipps habt, wen ich da mal interviewen sollte, wer von den Influencern oder Social Media Stars noch so bei Magic the Gathering oder in TCG-Sphären ja, sich bewegt und sagt, das wäre doch mal eine Idee für dich, für Gedankenwirbel, dann schreibt mir gerne auf Instagram oder in den Kommentaren. Aber bevor wir natürlich in den Podcast einsteigen, ein kurzer Shoutout zu Sponsor Keep7. Keep7 kennt ihr natürlich schon, ist der Online-Shop für alle eure TCG-Needs. Also egal, ob ihr Accessoires wie Deckboxen, Sleeves oder auch Sealed-Produkte für Magic the Gathering oder andere TCGs braucht, Keep7 hat es im Online-Store. Und darüber hinaus, wenn ihr an lokalen Events teilnehmen wollt und ihr vielleicht aus Lübeck kommt, dann schaut auf jeden Fall mal im Store vorbei. Dort hat die gute Bianca ganz viele Live-Events für euch vorbereitet. Ich war auch schon persönlich im neuen Laden und kann wirklich sagen, der ist sehr, sehr gut ausgestattet. Es macht sehr viel Spaß, da zu sein. Alle Leute vom Team sind super, super freundlich. Und Keep7 ist euer Platz, um TCG-Kram zu kaufen und TCGs zu spielen. Und wenn du dir dann persönlich mal was gönnen möchtest, dann kannst du sogar noch mit dem Code GAMERY5 5% auf deinen Einkauf sparen. Dementsprechend vielen, vielen Dank Keep7 fürs Sponsoring von Gedankenwirbel und damit
herzlich willkommen, Densen. Wie geht's dir?
Hallo Robin, moin, hallo an alle Zuhörer und Zuseher. Mir geht's sehr gut.
Sehr gut. Ja, du hast dankenswerterweise zugesagt, als zweiter Gast hier bei Gedankenwirbel dabei zu sein. Und du hast ja auch schon eine gewisse Affinität für Magic the Gathering. Wir haben uns beim dem ein oder anderen Event, ich glaube, du warst auch in Berlin beim Heaven's Door auch ein paar Mal mit dabei, oder?
Zweimal jetzt, glaube ich.
Genau, ja. Genau.
Bei Bloomborough war es und
Foundations, glaube ich.
Foundations, ja, genau
so. Da haben wir uns auch mal halt schon mal gesehen, aber auch nie so wirklich tiefer in so ein Gespräch gekommen, so wie es halt immer da ist, dass da irgendwie immer viel los ist. Aber wir wollen natürlich einsteigen, so ein bisschen, dass die Leute kennenlernen können, so welchen Bezug du zu Magic hast. Dementsprechend so ein paar Fragen an dich. Hast du von den 5 Farben von Magic eine Lieblingsfarbe? Hast du eine Lieblingsfarbkombination, was du besonders gerne spielst? Und wo zockst du am liebsten?
Ja, also Lieblingsfarbe ist ganz safe schwarz. Ich glaube, das antworten viele.
Das kann halt irgendwie alles machen, ne?
Ja, ich finde schwarz ist super toll. Ich habe auch ein besonderes Deck, das mir im Herzen liegt. Da können wir später wahrscheinlich noch drüber sprechen. Mhm. Aber das ist auch mono-schwarz. Also schwarz ist meine Farbe schlechthin.
Sehr gut, sehr gut.
Und ich spiele tatsächlich am liebsten zu Hause. Entweder bei mir zu Hause oder bei Freunden aus der Playgroup zu Hause.
Sehr gut. Also du hast auch eine feste Magic Playgroup, mit dem ihr euch dann monatlich trefft oder wöchentlich?
Zum Glück. Wöchentlich. Also es gibt eigentlich 2 Termine sogar in der Woche, die so halbwegs fest sind. Aber jetzt auch ab dem nächsten Monat gibt es wirklich wieder einen festen Termin, wo wir alle sagen, okay, da jede Woche sonntagsabends wird auf jeden Fall gezockt.
Sehr gut. Und Format wahrscheinlich Commander?
Ja, also Commander ist auch der Grund, warum ich überhaupt wieder zurück nach vielen Jahren zu Magic gekommen bin. Ich glaube, das geht ja auch vielen so. Ich habe ein paar Mal reingeschnuppert in andere Formate. Ich finde es auch spannend, weil ich finde ja auch gerade als Kontrast zum Commander mal so ein bisschen reinschwitzen in andere Formate, finde ich eigentlich ganz cool. Und dann war ich eine Weile in Pioneer drin.
Oh, sweet.
ein schönes Format nach wie vor finde. Jetzt gerade finde ich es ein bisschen tot, sage ich mal, oder ein bisschen lahm.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber ja, ich versuche mich so ein bisschen zu widersetzen der Playgroup gegenüber, nämlich, denn die spielen auch Modern und Standard. Und wenn ich da jetzt überall noch reingehe, ist es ja auch ein bisschen gefährlich.
Ja, man muss sich halt, man muss seine Felder sich irgendwie abstecken. Und ich gebe dir komplett recht, Pioneer ist ja auch mein Lieblingsformat. Und ich habe jetzt letztens nochmal mein Deck, wir machen ja auf der bei Radio Ravnica am Discord-Server machen wir ja so eine Liga, also ne, Turniere, die dann so über Wochen sich halt ziehen, wo du jede Woche eine Runde spielst. Und dafür habe ich jetzt nochmal ein Deck angepasst. Aber ja, darüber hinaus ist es halt momentan ein bisschen stale, aber auch einfach, weil der Fokus auf Standard aktuell mehr von Wizards of the Coast liegt. Aber gut zu wissen, dass du da auch eventuell da wärst. Ich habe ja auch gesehen, du hast ja mit Solaris, bist du auch immer wieder mal Arena am Grinden. Wie läuft das für dich?
Super cool. Also einfach, weil Solaris der coolste Mensch der Welt ist. Ich liebe ihn sehr. Und wir haben irgendwann mal zum Spaß gesagt, wie können wir unseren Inhalt, den wir auf Twitch zeigen, verbinden. Und er spielt MTG Arena, ich mache Speedruns. Und dann haben wir halt gesagt, lass uns doch einen MTG Arena Speedrun machen. Von einem neuen Account bis zu, sag mal, Rang X. Und das ist irgendwie ganz witzig. Und das machen wir jetzt zu jedem Set-Release.
Sehr gut.
Aber das ist auch fast mein einziger Kontakt mit MTG Arena. Also ich bin wirklich Paper-Spieler, Paper-Fan. Mhm. Ich will sammeln und MTG Arena ganz nett mal, um ein bisschen zu draften für ein neues Set und da ein bisschen reinzuschnuppern, aber ich spiele das nicht sehr regelmäßig.
Ja, es ist halt ironischerweise nicht wirklich günstiger wie Paper. Also dadurch, dass du nicht so wirklich Kontrolle hast, was du dir halt irgendwie dadurch holst. Aber Thema Speedrun, gibt's irgendwie eine Personal Best, die man da nennen kann für Magic Arena?
Hast du da irgendwas gesagt? Also sie ist nicht so präsent, dass ich es jetzt noch im Kopf hätte. Aber ich glaube, wir waren ganz gut. Es war zumindest ganz witzig zu sehen, worauf man denn dann achtet. Mhm. Es geht nicht nur darum, viele Wins zu holen und wenig zu verlieren. Das ist natürlich das primäre Ziel. Aber es geht auch darum, möglichst viele Wins zu holen, die nicht 100 Trigger auslösen, weil damit das Match natürlich schnell vorbei ist. Und ich glaube, wir haben es dreimal gemacht und es hat sich sehr schnell rauskristallisiert. Monorot Aggro ist da der Way to go. Ja. Nicht viel triggern und dann sollte das irgendwie klappen. Und
ich glaube halt einfach auch die Frequenz an Games, die du hintereinander reinkriegst, das ist einfach, also wahrscheinlich gewinnt ein Control-Deck mehr, aber du brauchst halt sehr viel länger für jede Runde und das macht halt dann den Unterschied raus. Ja, sehr empfehlenswertes Format, also schaut doch auch gerne mal rein bei Solaris.
Ja,
du hast aber eben schon gesagt Commander. Beziehungsweise erstmal vorab, du spielst schon länger Magic, du bist jetzt nicht erst seit neuestem, seit Magic Arena dabei, du sagst aber, du bist jetzt seit neuestem wieder dabei. Wie war denn dein ursprünglicher Kontakt mit Magic?
Ja, also der ursprüngliche Kontakt ist wirklich komplett oldschool. Also ich kann mich erinnern, das war weiterführende Schule. Ich bin 86er Baujahr. Ich muss so 11 gewesen sein. Mhm. Erste Kontakte mit Magic. Der ein oder andere aus der Klasse hat, warum auch immer, damit angefangen, ohne wahrscheinlich das Spiel richtig zu verstehen. Ja. Muss man ja auch sagen. aber da waren so die ersten Kontakte. Und ich weiß, dass ich Booster geöffnet habe. Auf jeden Fall von Tempest, von Stronghold, das war so meine Edition, das muss so, ja weiß nicht, 98, sowas, boah, 99, das war so mein Start da rein. Aber natürlich, als kleiner Mensch, als kleiner Junge, natürlich was ganz anderes als heute. Eine ganz andere Wertvorstellung von Karten und man kam ja auch gar nicht so easy ran. Und ich habe sehr, sehr viel dann in der Schule gespielt, bis Mirrodin, das war dann noch so bis zum Abi. Also meine Schulzeit sehr viel gespielt. Da habe ich dann auch das eine oder andere, kann ich mich noch genau dran erinnern, auch mal eine Karte irgendwie für 30 Mark geholt, was dann schon damals total krass war.
Ja. War so ein wenn du die Preise heute anschaust von derselben Karte, ist es einfach so zehnfache.
Ja, voll. Das ist ja total spannend. Aber so war das halt und dann hatte ich bis Mirrodin gespielt, dann war es halt ja so dieser normale Lauf, den es glaube ich bei vielen gegangen ist. Dann hat man Abi gemacht, dann habe ich irgendwie studiert, es ist so ein bisschen eingeschlafen, man hatte nicht mehr die Leute, die mit einem gespielt haben und dann habe ich es viele Jahre nicht mehr gespielt, bis dann tatsächlich im Stream man mir mal von dem Commander-Format erzählt hat. Und das hat mich halt so krass gehuckt. Ich meine, ich wusste natürlich, dass Magic nach wie vor viel gespielt wird, total populär ist. Aber ich dachte so, boah, um da jetzt wieder reinzukommen und weiß ich nicht. Und dann hat man mir erzählt, Commander, es ist nicht so ein Schwitzer-Format, check das doch mal aus. Das fand ich dann spannend. Und dann hat's mich halt komplett gehuckt. Und das ist auch noch nicht so lange her. Denn da habe ich so richtig angefangen erst wieder mit All Will Be One, Phyrexia. Also es ist nicht lange her. Das ist Anfang 21
oder so. Ja, 2 oder so.
Ja.
So um den Dreh. Also es ist wirklich nicht so. Also ich glaube, es ist nicht mehr im Standard aktuell. Aber, oder? Ist es noch im Standard? Ich glaube, es ist sogar noch im Standard. Also
müsste. Doch, eine
dann ist es 3 Jahre.
Ich weiß nicht, ja.
Crazy. Ja. Ich habe mal nachgeschaut, Stronghold war 98 tatsächlich.
Ja, dann
also
mag ich doch
noch
sogar
die gute alte Zeit, Trademark.
Ja.
Haben sie denn Karten aus seiner Sammlung von damals noch ins Heute über? Hast du alles behalten? Hab
ich. Alles nicht, aber es gab so diesen klassischen Ordner, den ich über viele Jahre immer waren auch bei den Umzügen dann noch mit in die Kiste geworfen habe.
Sehr cool.
Ja, da sind auch ein paar schöne Karten dabei.
Nice. Was ist so, was würdest du sagen, ist aus der Zeit dein größter Schatz?
Lion's Eye Diamond zum Beispiel.
Oh, ja, das ist gut.
Ja, also das ist halt cool. Würde ich jetzt auch irgendwie nicht abgeben, so.
Ja. Sind das für dich dann mehr so Sammlerstücke oder ist es auch was, wo du sagst, okay, du willst damit auch aktiv spielen? Das sind Game Pieces vor Sammlerstücke.
Also generell ist das meine Einstellung. Ich würde, wenn ich eine Karte wirklich benutzen möchte, weil sie perfekt ins Deck passt, ob sie, wie viel sie dann wert ist. Also natürlich, wenn es jetzt ganz absurd wäre, würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber auch eine schon wertvolle Karte würde ich auch in mein Deck tun.
Ja, okay.
Also ich möchte damit spielen, aber die ist jetzt gerade im Binder, weil ich, glaube ich, auch gameplay-technisch nicht jetzt so gerade sehe, was ich damit machen möchte. Und ich auch nicht auf so einem, ich meine, Lion's Eye Diamond ist natürlich auch ein Skill-Level, wo es vielleicht, wo ich gar nicht hin möchte mit den Commander-Decks.
Ja, also ich kenne es ja von Marc, von Radio Ravnica, von Legacy halt eben, wo Lion's Eye Diamond halt für viele Decks super relevant ist, eben wo du aber auch dieses Abwerfen haben möchtest, weil du Sachen triggern kannst, die dann wieder mehr Value erzeugen. Und weil sie halt auch nie reprinted worden ist sie halt auch so sauteuer. Aber in gewisser Weise gehört dir ja dann auch so eine neue Version von einem Black Lotus fast schon. Also du kannst sagen, du hast jetzt so die Next Version von Black Lotus quasi in deiner Sammlung, was schon mal ziemlich krass ist auf jeden Fall. Genau, und dann halt jetzt mit Phyrexia All Will Be One wieder dabei. Und deine Commander-Decks, beziehungsweise deine Commander-Gruppe, welchen Skill oder Power-Level glaubst du, wo seid ihr so in der Regel da? Wenn du es schon einordnen kannst, sogar in diesem neuen Bracket-System, wäre natürlich auch nice, aber ich weiß nicht, ob das so einordbar ist.
Ja, es findet sich ja natürlich alles noch gerade. Aber generell würde ich sagen, wir sind schon kurz vor diesem CEDH. Wir wollen schon super starke Decks machen. Wir wollen alles reinmachen. Und es ist auch okay, wenn du eine Rhystic Study reintust. Und es ist auch okay, wenn du ein paar Game Changer reintust und Tutoren. Aber es ist halt noch eine Stufe vor diesem, wir wollen jetzt also wirklich auf Krampf gewinnen und dich im besten Fall im Turn 2 den ganzen Tisch bannen und keiner hatte Spaß. Also es ist halt ein hohes Skill-Level. Weil das macht mir auch am meisten Bock, also schon auch starke Decks zu bauen.
Ja.
Aber ich habe eine gute Mischung an Decks. Es kommt natürlich darauf an, wo man sich hinsetzt, mit wem man spielt und wie das meistens so ist. Die Kommunikation ist da der Schlüssel. Ich spiele auch gerne ohne Game Changer zum Beispiel. Das ist natürlich auch so ein Ding. Muss man sich ein bisschen anpassen, aber ja, so dieses halbwegs Schwitzen mit schon sehr starken Decks finde ich schon auch gut.
Ja, auf jeden Fall. Wie du schon meinst, ich sitze manchmal an Tischen von so High-Power-Commander, wo du dir auch teilweise denkst, so, okay, krass, so diese allein die Landbase ist schon mehr als die Hälfte meiner Decks so, vom Value her, aber auch vom Power-Level her. Und andere Sachen, da fühle ich mich schon fast unwohl, wenn es halt dann, wenn ich merke so im Nachhinein, okay, das war dann doch ein bisschen zu viel. Also so eine Range zu haben, ist schon ganz gut. Wie viele Commander-Decks hast du ungefähr?
Also gebaut habe ich schon wirklich super, super viele. Aber wenn ich jetzt mal sagen würde, sie sind jetzt ready zu spielen, dann sind es gar nicht so viele. Dann würde ich jetzt gerade sagen 7 oder 8.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ja. Aber das ist auch eine Sache, da kann auch eins rausfliegen, weil ich es dann irgendwie gerade nicht mehr so mag. Und dafür habe ich dann ein neues. Also ich baue auch sehr gerne Decks, muss ich dazu sagen.
Das ist sehr cool. Man merkt auf jeden Fall bei dir, dass du schon auch tiefer in der Materie drin bist als jetzt quasi, ne, man hat's mal gespielt und man spielt's hier und da mal, sondern du bist schon auch aktiv quasi die News am verfolgen, was so passiert. Ne?
100%. Ich glaube, es vergeht kein Tag in meinem Leben, wo ich nicht einen Gedanken an Magic verschwende.
Das ist sehr
oder
cool.
Oder wo ich irgendwie in Moxfield meine Decks umbaue oder wo ich auf Card Market irgendwas kaufe. Also das ist ist bestimmt schon auch ein bisschen die Gedanken in meinem Alter.
Ja, das ist sehr, sehr cool. Aber wollen wir gerade mal deine Commander-Decks durchgehen? Hast du ein Favorite-Commander-Deck? Ich habe mal mitbekommen, in einem Unboxing meintest du Yuriko, Ninja-Deck.
Das ist lange her, ja.
Das ist schon länger her. Okay, alles klar. Aber was sind so deine Decks und welches gefällt dir davon am besten?
Ja, also mein absolutes Favorite-Deck ist ein Liliana-Deck.
Mhm.
Das ist mein Mono-Schwarz-Deck. das im ersten Moment auch natürlich recht salzig klingt, weil Liliana, man verbindet schnell Discard und sacrifice deinen ganzen Table und so weiter, dein ganzes Board. Aber es ist tatsächlich so, das ist mein Lieblingsdeck geworden, weil ich es wirklich sehr entschärft habe und ich eher da so ein bisschen diesen Iced-Out-Faktor sehe. Ich möchte das einfach, ich will ein richtig schönes Deck, wo coole Artworks drin sind. Und das möchte ich mit Liliana. Und wenn ich die so spiele, wie es gewollt ist, dann möchte niemand mit mir spielen und dann bringt mir mein schönes Deck nichts. Und deswegen ist das immer noch sehr stark, glaube ich. Aber es ist jetzt eigentlich ein Zombie-Tribal und der Fokus ist weg von Discard und von Sack alles.
Ja, verstehe. Also es ist halt dieses Liliana Heretic Healer.
Genau, das ist die einzige Creature, Liliana. Genau. Also ich liebe Liliana. Ich habe sie auch auf dem Bein tätowiert. Also ist wirklich sweet. mein Charakter. Ja. Und ist leider die einzige Liliana bis jetzt, die man als Commander spielen kann, weil sie ein Flipwalker ist und auf der einen Seite halt Creature ist. Und die meisten sind nur, ich glaube, es gibt ausschließlich sonst Planeswalker-Lilies, ja.
Ich glaube auch. Also es gibt natürlich so Charaktere oder Creatures, die das natürlich im Namen haben, so ne Lilianas Standard Bearer, aber auch kein Legendary, also ist es dann auch für dich so ein Liliana-Tribal-Deck, wo du versuchst, so viele Lilies wie möglich im Deck zu haben?
Also die ein oder andere Karte ist wahrscheinlich nicht so cool, weil sie, aber sie ist halt in Topic sozusagen. Also sie ist in dem und dann kommt sie auch rein. Ich glaube, da sind sogar alle Planeswalker, Lily-Planeswalker drin. Und da sind auch wirklich ein paar mies. Also die sind einfach faktisch keine guten Karten, aber muss halt rein,
Ist doch schon mal cool. Also so ein Meme-Set ist auf jeden Fall, oder so Meme-Deck muss man ja auch, oder nicht Meme, ein Theme-Deck muss man sagen. Das ist auf jeden Fall auch schon mal irgendwie wichtig dabei zu haben. Und halt vor allen Dingen, was du auch meintest, so ist es, glaube ich, relativ leicht, die Liliana dann auch zu brechen in einem negativen Weg. Ja. Deswegen eigentlich ganz gut, dass man da dann so ein bisschen den Druck dann rausnimmt. Aber was zockst du sonst noch? Du hast du für alle Farben jeweils ein Deck? Oder
ja, ich gucke schon so, dass ich die Farbkombination, die ich gerne spiele, dass ich da irgendwie einen Deck habe. Ich finde, habe ich leider auch schon eine Weile nicht mehr gespielt, aber mochte ich immer sehr gerne. Ist, glaube ich, auch ein Deck, das ich mit am meisten habe, ist Atla Palani, das Naya Commander.
Ja.
Da fand ich immer diesen Überraschungsaspekt gut. Die sagt nämlich, ich weiß gar nicht, ob du für 2 Mana tappen, kreierst du, glaube ich, ein 0-1er Ei.
Genau.
Und solange sie auf dem Battlefield ist, immer wenn ein Ei stirbt, oder das Battlefield, ich glaube, nur sterben, leider nicht das Battlefield verlässt, sondern es muss sterben, dann decke ich so lange von meiner Library auf, bis ich eine Creature hitte und die kommt aufs Board.
Versucht quasi Kreaturen zu breeden, sozusagen aus den Eiern dann, ne?
Ja. Das ist, hat sich dann aber auch rausgestellt, kann schon auch sehr schnell sehr ekelhaft werden, natürlich.
Ja.
Du kannst natürlich auch dein ganzes Deck voll mit ekelhaften Eldrazis packen, die du dann zumindest nicht castest und nur aufs Board puttest durch die Eier, aber auch das ist ja schon meistens nicht so cool. Und dann schlüpft aus dem kleinen Ei, keine Ahnung, ein
Emrakul oder Ulalek,
genau.
Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Aber auch das ist halt was, ich finde es immer so spannend, weil ich glaube, ein Atla Palani Deck ist jetzt nichts, was man so super regelmäßig sieht. Deswegen finde ich es eigentlich dann schön, fast schon so ein Sneak Attack mäßiges Deck drumherum zu bauen, wo dann, oh, Überraschung, Emrakul ist da, aus dem Ei geschlüpft, da halt irgendwie was zu machen. Ist es auch schon, ist das ein älteres Deck, was du auch hast? Oder?
Okay. Ja, aber ich hab dann immer mal wieder neue Karten reingepackt und ist, glaube ich, auch, ist schon, glaube ich, sehr spielstark. Aber du kannst, obwohl ich jetzt in diesem Deck eigentlich keinen Mist hitten kann, aber die Idee ist natürlich von den Eiern, dass du nicht immer nur die fetten Viecher rauskommen, sondern auch einfach mal Birds of Paradise oder so und dann der Value nicht so krass ist. Aber ja, ich mag dieses Gamblen so ein bisschen. Das finde ich eigentlich ganz witzig, dass nicht immer das Gleiche passiert, sondern mal gucken, was passiert. Und ich finde sau stark, dass sie diese Eier legen kann in Instant Speed, also dass nicht limitiert ist und du auch als Combat-Track vielleicht noch einen kleinen Blocker irgendwie noch hinlegen kannst oder von einem Board-Vibe nochmal ein Ei hinlegen kannst und dann hast du direkt nach einem Board-Vibe vielleicht so ein bisschen mehr Value als die anderen auf dem Board. Das ist schon cool.
Es ist schon sehr, sehr gut, auch das in der Command-Zone zu haben. Ist schon nicht schlecht. Okay, Liliana, Atla Palani, was haben wir noch?
Saheli finde ich eigentlich als Charakter auch cool. Mhm. Izzet gibt es als Planeswalker und auch als mittlerweile, ich glaube, seit Ixalan gibt es auch eine Legendary Creature. Und da geht's um Artifacts. Und ich habe den Planeswalker, mag ich. Ich habe aber auch als Deck die Legendary Creature. Und da geht's halt um Copy Artifacts oder reduziere Artifacts, die Kosten von Artifacts. Und ein Artefakt-Deck meiner Meinung nach muss in jeder Sammlung sein. Ich finde, das ist Das ist cool.
Ja, Artefakte gehen auf jeden Fall immer. Ich finde, also du hast wahrscheinlich die The Sun's Brilliance, ne, aus Ixalan. Genau, ja, genau. Ich habe auch gesehen, es gibt jetzt eine neue, die sogar noch grün mit drin hat, aus dem Energy Deck. Stimmt,
ja.
Wie wäre das auch noch eine Option, da noch eine Farbe zu erweitern, oder bist du eher Set?
Nee, also ich finde nämlich ich finde wirklich wenige Features oder wenige Keywords, sag ich mal, nicht so spannend, aber Energy gehört dazu, finde ich wirklich furchtbar.
Ach,
also
echt krass.
Ja. Obwohl das natürlich sau stark ist. Du hast einfach nochmal eine Ressource, die keiner antatschen kann.
Ja.
Die ist super, aber ich möchte nicht mit Energy spielen.
Ja,
ich weiß nicht.
Es gab so eine richtig dominante Zeit von einem Energy Deck im Standard, als ich angefangen habe, zu Hour of Devastation Zeiten, also noch ein paar Jahre davor. Und seitdem ist mir halt Energy so als so eine Power-Mechanik irgendwie im Kopf geblieben. Auch wenn jetzt die neuen Sachen sind jetzt nicht so powerful. Also sie ist auch mehr, also sie macht halt so ein bisschen, dass halt, wenn du Artificer spielst oder Artefakte, bekommst du halt einen Energy-Counter und du kannst halt 3 ausgeben, um einen Artefakt in 5 zu verwandeln. Also so diese ich muss aber an die Scissors denken aus Pioneer, dieses 2-Mana-Enchantment, was eine Kreatur oder ein Artefakt zu einem 5-5er macht. Und halt in dieser Art und Weise animierst du dann quasi deine Artefakte und kannst damit reinhauen. Aber ja, okay. Energy ist immer so, es ist bei mir tatsächlich relativ hoch, noch ein 5-Color-Energy-Deck irgendwann zu bauen. Aber mal gucken. Kann ich auch verstehen, dass es irgendwie auch nervt, weil es ist irgendwie eine weitere Ressource, die nichts mit Mana oder mit was anderem irgendwie zu tun hat.
Ja, es gibt, ich glaube, jeder hat ja so persönlich irgendwie so ein paar Sachen, die er einfach nicht mag.
Ja,
Vehikel zum Beispiel kommen bei mir noch dazu. Würde ich auch nie bauen. Obwohl das natürlich stark sein kann, das weiß ich. Aber ich möchte einfach keine Fahrzeuge.
Hast du in Pioneer zu viel Greasefang abbekommen?
Das nicht. Aber Ich mag einfach dieses, ich weiß nicht, das Thema.
Ich verstehe es komplett. Okay, was ist sonst so in deiner Deckbox?
Also was jetzt fertig wäre noch eine Zelvala, Explorer Returned. Mhm. Das ist eine Celestia Commander für Grün, Weiß und ein Colorless. Ja, die ist eigentlich, die tut alles, was meiner Meinung nach ein Commander machen sollte. Der zieht nämlich Karten für mich selbst und für alle anderen am Tisch. Für gute Politics schon mal ganz gut. Der rampt mich hoch und er kommt früh aufs Board. Also das ist wirklich ein sehr solider und cooler Commander. Und den kann man tappen und der sagt nämlich, jeder Spieler revealed die oberste Karte seiner Library und für jedes Non-Land, das aufgedeckt wird, kriege ich ein grünes Mana und einen Lebenspunkt. Und dann ziehen am Anschluss alle diese Karte. Und ja, das ist cool. Du kriegst immer wieder neue Karten. Du rammst mit ein bisschen Glück echt stark. Ich meine, sie könnte im besten Fall für 4 grüne Mana tappen. Und der Life-Gain ist auch ganz nett für ein paar Trigger. Gerade mit Weiß im Deck kannst du da auch noch mal ein paar Marken verteilen, immer wenn du Leben kriegst und so weiter. Und dann hat, finde ich, die Ability von ihr schon sehr viel Impact.
Also, du hast auf jeden Fall eine lange Geschichte auch mit Commander-Decks. Was war denn so dein erstes Commander-Deck, was du gebaut hast?
Total behämmert, nie ein Deck gebaut. Und ich wollte natürlich, ich habe gedacht, was finde ich cool? Was finde ich, ist ein cooles Tribal, Vampire, cool. Und was habe ich gebaut? Ein Edgar Markov. Und habe mir dann da irgendwie für 90 Euro, total dämlich, aber ich wollte, in meiner komischen Fantasie war auch die Idee, ich baue jetzt ein Deck. Und da baue ich mir dann mal ein bisschen was. Und da kann man ja auch mal ein bisschen Geld reintun. Und dann wird's ja auch dabei bleiben, klar.
Ja. Wer braucht mehr als ein Deck?
Ist Blödsinn. Deswegen habe ich mir dann auch so einen Edgar Markov gegönnt, habe gedacht, der klingt stark, weil bei Commander, ich will ja auch gewinnen und so weiter. Das war noch ein ganz komischer Ansatz. Aber es war dann, glaube ich, ein sehr solides und recht starkes Vampir-Commander-Edgar-Markov-Deck.
Ja. Das ist jetzt auch gerade nach dem Reprint hat man, glaube ich, mehr Edgar Markovs im Umlauf als je zuvor.
Ja.
Und da habe ich halt, also lustigerweise war das ja mein allererstes Commander-Deck, wo ich mir das Precon noch gekauft habe zu einer Zeit, wo ich noch keine einzige Runde Commander gespielt habe. Ich dachte halt, das ist ein cooler Charakter, wie bei dir auch so von wegen, ein bisschen Vampir-Gedöns hat man halt mal irgendwie dabei. Aber das war tatsächlich noch im Local Game Store, wo Commander noch gar nicht stattfand. Also es war noch lange, lange vor dieser Hochzeit, die dann irgendwann kam. Und dann habe ich irgendwann viele Karten davon verkauft. Und dann wurde Commander groß und dann dachte ich, jetzt noch mal so ein Commander-Deck. Und habe ich die Preise gesehen, dachte, okay, nee. Da muss es irgendwas anderes sein.
Ja.
Sehr, sehr cool. Also einiges an Commander-Decks schon dabei. Ich würde mal, wahrscheinlich ist deine Sammlung, und du meinst ja schon, ne, dass du schon sehr viele Decks auch mehr gebaut hast, als du überhaupt dann in Paper so zur Verfügung hast.
Ja.
Könntest du grob beziffern, wie viele Magic-Karten sich in deiner Sammlung so befinden?
Ich kann das sogar ganz genau beziffern, weil bin ich extrem ordentlich. Ich habe so eine Moxfield-Sammlung, Weil ich das auch spannend finde, wenn wir im Stream drüber sprechen, die Leute wollen wissen, was spielst du für Decks. Da ist alles archiviert. Jede einzelne Kamen und Ankamen und jedes Deck, das ich jemals gebaut habe. Also bin sehr ordentlich, was das angeht. Und das ist mag ich auch sehr.
Ja.
Und es sind jetzt, wenn ich jetzt auf meine Collection klicke, sind es 20.200 Karten.
Krass. Und wie viele Decks insgesamt?
Decks, dann klicke ich jetzt auf Decks. Da sind 77 plus 22 plus 14. Also 120. Aber die sind nicht ready, ne? Wie gesagt, sind nur das, was ich mal gebaut habe. Was man zumindest 2-3 Spielchen am Tisch gemacht hat, sagen wir es mal.
Ja, aber das ist halt Hammer. Also es zeigt halt auch wirklich wieder so, dass du da halt auf jeden Fall schon, ne, dass du halt auch ein Brewer bist, was halt auch immer sehr sympathisch ist. Lustigerweise, was mir gerade in Commander irgendwie schwerfällt, einfach mal so ein Deck zusammenzubauen, weil in 60-Karten-Formaten, so Standard Pioneer oder sowas, ich habe das Gefühl, du brauchst eigentlich nur so eine Handvoll Karten, die du spielen willst und die einigermaßen auf eine Curve passen. Die viermal rein und du hast erstmal sowas, was funktioniert. Und bei Commander, mich macht es teilweise richtig fertig, so diese ganzen ähnlichen Effekte rauszusuchen, die aber irgendwie noch synergieren mit einem Commander. Und bei mir ist der Deckbauprozess so, die Idee ist immer super schnell, aber bis dann mal eine funktionierende Playlist dann fertig geschrieben ist, vergehen teilweise Tage oder Wochen oder so. Deswegen, wenn du da so tief drin bist, kann ich wahrscheinlich noch mehr von dir lernen, dahingehend, als du von mir.
Also ich muss sagen, das Deckbauen ist auch wirklich mittlerweile, das macht mir so viel Spaß. Und es gibt auch Situationen, wo ich online ein Deck zusammenbaue. Das dauert dann auch ein paar Stunden und ich nehme mir Zeit, was gibt's da? Dann spiele ich das auch manchmal online alleine. Also einfach so, um zu gucken.
Goldfischen.
Wie funktioniert's, wie läuft's? Und dann merke ich so, ist doch nicht meins. Und dann habe ich da sehr viel Zeit reingesteckt. Aber ich habe gemerkt, okay, zum Glück habe ich das jetzt nicht gebaut, also in Paper, sondern ich merke so, nö, es ist irgendwie zu ähnlich. Es ist macht immer den gleichen Gameplan.
Ja.
Und dann verwerfe ich es doch. Und das Deckbauen an sich, das macht mir maximalen Spaß. Ich liebe das total.
Sehr cool.
Ich gucke auch immer, wenn Sets kommen, natürlich schon mit dem Blick drauf, so, was sind die Legendary Creatures? Was könnte ein Commander sein, der mir irgendwie gefällt? Und das ist mega cool.
Das ist wirklich Hammer. Wie reagiert deine Community da drauf? Also du streamst ja schon hauptsächlich andere Games, also hauptsächlich Videospiele. Ja. Aber ist sie grundsätzlich empfänglich auch für Magic the Gathering? Ist das, was häufig irgendwie aufkommt?
Also ja, also zu 99% ist mein Kanal Videogame-related. Mhm. Also das ist ein Gaming-Kanal. Aber dadurch, dass ich dann wieder so ein bisschen Leidenschaft entwickelt habe, war das natürlich immer häufiger dann Thema im Stream, wie das dann so ist. Und dann redet man natürlich noch mal mehr über Magic. Dann hieß es, ja, lass doch mal im Discord gucken. Und es gibt ja auch noch Spelltable und so weiter und so weiter. Und dann nahm es also ein bisschen seinen Lauf. Und es wurde dann in der Community doch ein ganz gutes Thema. Und es wurden immer mehr Leute natürlich neugierig. Sehr cool. Dann ging es natürlich los, dass ich mal ein paar Booster und Displays geöffnet habe im Stream. Das ist natürlich dann auch wieder für viele spannend. Dann hatte ich ein Commander-Turnier über viele Tage einmal gemacht, on-stream über Spelltable. So ein Low-Budget-Ding. Da hieß es dann, jeder kriegt einen Commander zugelost und man hat 50 Euro Budget und dafür muss man dann Deck bauen. Dann war das halt auch noch so ein Event auf dem Stream und dann wurde es halt immer mehr. Jetzt gerade ist es eigentlich nur reduziert auf: Es kommt ein neues Set, lass uns mal drüber quatschen, lass uns mal ein paar Displays öffnen oder 1-2 Booster öffnen, lass uns gucken, was wir da hitten. Und wir planen jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen eine Commander-Runde, würde ich sagen. Also auch on Stream. Ja.
Ja, das
aber ja, so ist das halt. Ne? Ich glaube, wenn man selber so eine Leidenschaft entwickelt, dann macht man ganz schnell so ein neues Thema irgendwie auf.
Ja. Man steckt halt auch die Leute an. Also gerade so in deiner Welt, so du, ich meine, Leute, wenn sie das Video schauen, sehen sie dann dein Gaming Room, dein Studio mit der exzessiven Sammlung von Retro-Games, mit der Arcade im Hintergrund. Ich glaube, so eine gewisse Verfänglichkeit mit Videogaming und Magic, die gibt's ja irgendwie immer oder hoffe ich, überschneiden sich ja dann auch irgendwie die Wege. Ich habe eine Zeit lang selbst Retro-Games so versucht zu sammeln, hab's dann irgendwann sein gelassen, weil mein ganzes Geld in Magic gesteckt irgendwann. Und so kommt das halt dann eben. Deswegen ganz kurzer Exkurs zu deiner Sammlung selbst. Du meinst ja schon selbst, ne, du bist 86er Baujahr. Welchen Stellenwert hat so Gaming und Retro-Gaming so in deinem Leben jetzt aktuell, aber auch in der Vergangenheit?
Also das klingt natürlich ein bisschen drüber, aber Gaming hat mein ganzes Leben lang begleitet und auch ja mein Weg ja auch geebnet in eine Richtung, die ja vorher gar nicht klar war. Also ohne Gaming würde ich was ganz anderes machen heute als sowohl beruflich als auch meine Freizeit verbringen. Also Gaming ist ein elementares Ding in meinem Leben. 100%. Was und gerade Retro-Gaming, das ist dann so nochmal so ein bisschen der deepere Blick rein. Aber Gaming an und für sich ist super wichtig.
Sehr gut. Was war deine erste Konsole? Oder dein erstes Game?
Oh, wir hatten schon, ich, wie gesagt, 86 geboren. Ich habe einen Bruder, der 5 Jahre älter ist. Das heißt, wir hatten noch mal ein bisschen, noch früher Kontakt hatte ich, als wäre ich jetzt ein Einzelkind. Ich glaube, mit 3 hätte mir meine Eltern keinen Amiga 500 geholt. Aber dadurch, dass ich einen Bruder habe, der 5 Jahre älter ist, bin ich noch früher in Kontakt gekommen. Mhm. Und ja, so die ersten Spielerlebnisse waren schon Amiga 500, 600, NES war dann das Große, was jetzt vielleicht mit noch mal bekannter ist, hatten wir damals super, super viel. Und wir waren immer die, wo die Nachbarskinder hingekommen sind, weil die Konsolen da waren. Und ja, das war ganz schlimm. Aber es ist trotzdem was aus mir geworden. Das heißt, ich habe sehr viel Gaming auch in meiner frühen Jugend schon betrieben. Aber ja, das war auch okay.
Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Tatsächlich meine erste Konsole, die ich als Kind hatte, man muss sagen, ich bin 93 geboren, also es ist nochmal eine ganze Zeit noch dazwischen, aber ich hatte zuallererst ein Super Nintendo gehabt. Klar. Wobei zu dem Zeitpunkt, als ich sie bekommen habe, war auch schon eigentlich längst die nächste Generation draußen. Also es ist halt immer so, die Aktualität ist ja auch damals, man hat halt das gezockt, was man so da hatte.
Na klar.
Und dementsprechend war es halt Super Nintendo auch mit denselben 10 Spielen, die ich irgendwie damals hatte, so jahrelang gezockt und dann halt auf dem Nintendo-Pfad weitergegangen, bis halt irgendwie zu PlayStation 2 oder so. Aber dementsprechend ich hatte mir eine alte Roomtour von ihr angeschaut und da auch allein die alten Artworks zu sehen, die alten Verpackungen zu sehen. Und das sind, glaube ich, so Gefühle, die können auch Magic-Spieler, gerade wenn sie so eine Retro-Leidenschaft haben, ja auch durchaus nachvollziehen. Also ich glaube, nichts schlägt diesen Effekt von so einem alten, originalen Artwork auf so einer Magic-Karte.
Ja,
gibt es da auch so der Zeit so Stronghold, so eine Karte, wo du sagst, okay, das ist dir, die muss jetzt nicht besonders einen hohen Stellenwert haben in der Community oder so, wo du sagst, so hey, die ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben als so deine vielleicht Lieblingskarte oder so Memorabilia, wo du sagst, okay, das hat eine ganz besondere Bedeutung für dich?
Ja, gibt schon einige. Eine alte Terrorkarte.
Ja.
Da hängt, ich weiß gar nicht, was ist, so ein Zombie irgendwie an der Decke runter. Oder es sitzt quasi auf der Decke, als sei das Bild so ein bisschen gespiegelt. Irgendwie ultra gruselig. Und fand ich als Kind auch gruselig. Ich meine, damals, sowieso mein Eindruck, waren die Karten auch noch mal ein bisschen derber oder gruselig. Ja. Also gerade so schwarze Karten.
Ja, definitiv.
Was gab's noch? So ein Umkehrschaden habe ich auch jetzt direkt in Erinnerung. Eine weiße Karte, da war einfach so eine Frau in einem Close-Up drauf. Hm. Aber ja, es gibt auf jeden Fall so ein paar Karten, die siehst du. Oder ein Dark Ritual finde ich auch krass, das alte Artwork. Das sind so, da kriegst du auf jeden Fall irgendwie emotionale Momente. Also bei mir ist das so.
Ja. Hast du jetzt, als du wieder zu Magic gefunden hast, später nochmal so alte Sealed-Produkte irgendwie aufgesucht? War das irgendwas, wo du Interesse dran hattest, dass mal irgendwie dieses Nostalgiegefühl von einem alten Booster oder sowas nochmal aufzumachen?
Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ist aber eigentlich, ich frage mich selber gerade, warum ich das noch nicht gemacht habe.
Das ist halt auch so, das wäre so ein bisschen die Analogie gewesen, weil du auch so eine Geschichte hast mit Retro-Games hunten auf Flohmärkten und so weiter. Mhm. Das ist vielleicht halt auch so eine Quest von dir mal eine Zeit lang, wie wäre, dass du sagst, hey, ich versuche nochmal eine alte Stronghold-Boosterbox irgendwie zu schießen irgendwo.
Vielleicht aber kommt das noch, aber aktuell habe ich das noch nicht gemacht. Ja.
Sag auf jeden Fall Bescheid, da muss ich auf jeden Fall einschalten, wenn es weit ist.
Ja, um da auch vielleicht nochmal anzuknüpfen, weil du sagtest, Videospiele sammeln und Magic-Karten sammeln. Ich finde, das ist halt wirklich auch da gibt es einfach viele Gemeinsamkeiten. Ich bin mir sicher, dass meiner Community ist der Altersdurchschnitt auch, ich würde mal sagen, überdurchschnittlich hoch für Twitch-Zuschauer. Und es gibt halt super viele Leute, die sagen, ja, ich habe damals Nintendo-Spiele gesammelt, aber natürlich habe ich auch mal irgendwie Kontakt mit Magic-Karten gehabt. So, man kam ja damals da nicht drumrum. Zumindest mal kurz reinschnuppern. Meistens sind nicht dabei geblieben, aber viele dann doch. Und für viele weckt das auch genauso Erinnerungen wie ein altes Nintendo-Spiel.
Ich finde es auch krass so. Wir haben einen gewissen Altersunterschied aber bei mir war es halt quasi das, was du in deiner Jugend dann mit Magic hattest, hatte ich dann in meiner Jugend mit Yu-Gi-Oh! Einfach nur, weil es halt im Fernsehen so allgegenwärtig war. Klar. Und das ist halt auch was man so häufig dann hört, so ne, gerade aus, wenn man dann eher so nostalgisch ist, dann ist es halt eher so dieses Magic-Ding, aber später dann so, was ist Magic? Okay, es ist wie Yu-Gi-Oh!, nur halt mehr Fantasy und weniger quasi Anime-mäßig. Und man verliert auch nie so diesen Spark zu diesem nostalgischen Gefühl. Also ich habe heute noch Yu-Gi-Oh! Decks, auch wenn ich das Spiel heutzutage gar nicht mehr irgendwie verfolge, was so aktuell passiert. Aber trotzdem, diese alten Karten irgendwie behalte ich. Ich habe teilweise auch noch Karten, die sind ringsrum, die sind quasi gar nicht mehr quadratisch, die sind so angefressen von, keine Ahnung, Sandkasten Kalorien oder sowas, dass sie quasi schon fast rund sind. Aber es ist halt einfach diese Nostalgie, die es halt irgendwie reinholt. Und ich ärgere mich teilweise, dass ich nicht früher mit Magic schon angefangen habe, sondern erst quasi nach dem Abi überhaupt dazu gefunden habe. Weil ich glaube, einfach auch mit der Langlebigkeit der Sets und ne, was es auch für heute noch für einen Stellenwert hat, auch für Sammler, hätte man da, glaube ich, also wäre ich, glaube ich, besser gefahren mit Magic, so wenn ich mir jetzt heute meinen Lebensalltag mal anschaue.
Ja, hätte. Was meinst du, wie häufig ich mir das schon gesagt habe, gerade im alten Videospiele-Bereich? Hätte ich die mal nicht alle auf dem Flohmarkt verkauft, hätte ich die mal alles bei. Ja, das ist halt so. Dann müssten wir in die Glaskugel gucken.
Ja, das stimmt allerdings. Wie war das denn? Du hast ja auch schon gesagt, ne, du hattest eine Magic-Pause zwischendrin. Hatte das irgendeinen speziellen Grund? War es irgendwann, dass du gesagt hast, so, hey, keine Ahnung, Magic kickt mich jetzt gerade nicht, war es einfach die Lebensumstände, dass du umgezogen bist wegen Uni oder was hat das ausgelöst?
Ich glaube, solche Sachen waren es tatsächlich. Also es war halt also nach dem Abi, man hat dann studiert, es war nicht mehr so viele Leute, die das auch interessant fanden und dann hat es sich so ausgeschlichen. Es gab nicht den Punkt, dass ich gesagt habe, oh nee, das nervt mich jetzt, kein Bock mehr auf Magic, sondern es ist so passiert. Und dann war es einfach nicht mehr so da. Und,
ja. Okay, verstehe. Also hat jetzt keinen Grund, wo du irgendwie sagtest, boah, ab dem Punkt hat sich Magic irgendwie verändert und das war jetzt nicht mehr das, was du gesucht hast.
Nein.
Okay.
Nein, überhaupt gar nicht. Es ist einfach nur, es sind die Umstände gewesen tatsächlich, ja.
Verständlich. Du hast ja schon gesagt, so mit dem Edgar Markov-Deck, da hast du schon dir auch direkt ein bisschen was gegönnt. mit den Sachen. Wie siehst du die neuen Releases? Ist das was, wo du sagst, irgendwie zu jedem Release holst du dir eine Boosterbox oder bist du eher so bei einem, okay, eher dann die Zielprodukte direkt rippen auch?
Ja, nicht übertrieben, aber es kommt ein neues Set. Ich bin hyped und ich sag mal, Aether Drift war jetzt ein Set, das hat mich wirklich gar nicht abgeholt. Das war wirklich eines von wenigen, die mich gar nicht abgeholt. Aber trotzdem, ich finde, so ein Display möchte ich schon irgendwie aufmachen. Ich will irgendwie die Karten öffnen. Auf alle Fälle gehört das für mich dazu. Und wenn mich ein Set mehr abholt, dann ist es vielleicht auch nochmal eine Box. Aber ich finde, dieses Booster öffnen ist für mich eine Sache. Wir können natürlich darüber quatschen, ob sich das lohnt oder nicht. Das ist einmal dahingestellt. Aber es gibt mir sehr viel Spaß. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja. Und das sollte man ja auch nicht vergessen. Wenn man da nur immer guckt, lohnt sich das. Das ist natürlich nicht der Hauptfokus. Und ich liebe das, auch im Stream das zu öffnen. Mhm. Das macht einfach Spaß. Man hofft immer irgendwie auf einen coolen Hit.
Klar.
Ich finde das nice.
Es gibt sich ja gerade im Content-Space so ein bisschen auch ein Storytelling von wegen, ne? Man hofft, dass diese Karte irgendwie drin ist oder dass man sie zieht und entweder zieht man sie relativ früh und war so, oh ja, okay, geil, ich habe schon das, was ich haben wollte. Oder halt irgendwie das letzte Booster ist es dann irgendwie drin gewesen. Also da gibt's auch ganz viele so Momente. Ich habe dann auch online so teilweise gesehen, wenn dann Leute so Alpha, Beta, Unlimited Booster anmachen und dann wirklich ein Black Lotus oder irgendwas richtig Krasses ziehen, wie dann auch den einfach die Farbe aus dem Gesicht läuft, weil sie es gerade nicht so fassen können. Ich glaube, diese Faszination Booster Rippen, ich glaube, das können alle Leute, die das mal irgendwie verfolgt haben, auf jeden Fall mitbekommen. Aber du hast recht. Man muss aber dazu sagen, seht das Geld als weg an, wenn ihr euch eine Boosterbox kauft. Das ist Geld, was komplett fein ist, das ist ein Hobby zu investieren. Aber es ist halt primär der Spaß des Öffnens halt, ne?
Ja.
100%. Und es ist halt kein Gambling von wegen, hey, wenn ich mein Geld reinhole, dann kann ich die nächste Box kaufen. Ist nicht gesund.
Das würde ich auch nicht empfehlen. Aber man darf ja nicht vergessen, es ist halt ein Spaßding. Und ob ich ein anderes Hobby habe und mir, keine Ahnung, eine neue Felge hole oder was auch immer, kann man jetzt auch so drüber streiten, ob ich das brauche oder nicht. Und ich meine, das macht einfach Bock und ja, du kommst halt auch, ich meine, wenn jeder so rangehen würde und niemand irgendwelche Displays öffnen würde, dann wäre der Sekundärmarkt natürlich auch ein bisschen unspannend.
Klar, das
also irgendwer muss es öffnen und irgendwer muss es rausholen und ja, finde ich, das gehört schon dazu. Es ist ein Trading Card Game und das verbinde ich damit und das ist mega gut.
Sehr gut. Hast du so eine persönliche Story, vielleicht doch noch aus deiner Jugend, weil du gerade auch eine Trading Game sagst, wo du wirklich was getauscht hast, wo du dich irgendwie so sehr dran erinnern kannst, wo du sagst, hey, ich hatte diese eine Karte, hätte ich nicht traden sollen oder hast du dann dir irgendwas airtradet, was dir heute noch irgendwie warme Gefühle gibt?
Ich glaube, jetzt, ich kann mich nicht konkret an eine Karte erinnern, aber ich weiß, dass wir in der Schule wirklich super viel getauscht haben. Da hatte jeder die Ordner mit. Wir haben in der Pause auf dem Boden, das weiß ich noch, wir haben es immer auf dem Boden gespielt, warum auch immer.
Natürlich.
War halt so.
Da hatte ja nichts anderes, ne?
Ja, wir hatten nicht Tisch. Ne? Und wir haben da sehr viel getauscht, aber ich glaube jetzt nie, ich weiß gar nicht, ob ich damals auch schon den Blick hatte auf diesen Wert der Karten. So ein bisschen hat man wahrscheinlich schon geguckt. Was war, glaube ich, eher so, Also als wir in der 5., 6. Klasse waren, oh, die glitzert, dann kriegst du mir mal 2 glitzernde Karten und dann kriegst du 4 normale dafür. Also es war eher so ein Ding, glaube ich.
Ja, verstehe. Ja. Ich kann mich nur noch so ein paar bisschen daran erinnern, weil natürlich zu meiner Schulzeit auch Pokémania relativ groß war.
Ja.
Ich habe selbst nie wirklich getradet, aber ich hatte auch nie viele Karten gehabt von irgendwas. Aber ich habe da so mitbekommen, wie dann so ein Tausch gemacht wurde und dann später die Eltern dann telefonieren mussten, weil Timmy ist dann doch nicht mehr so zufrieden mit dem Tausch gewesen und weint sich hier was aus oder so. Und ich finde diese Dynamiken, also ne, wir hatten es eben schon, dass es halt egal, welche Generation von welchem Kartenspiel jetzt geprägt ist. Ich glaube, so ein bisschen diese Stories gibt's halt immer, wo die Leute dann zum ersten Mal merken, so okay, klar, es hat keinen geldlichen Wert, aber so doch so einen emotionalen Wert. Und deswegen ist das halt schon was, was halt auf jeden Fall eine spannende Sache ist. Und ja, gerade, ich glaube, Magic zur Schulzeit mitzubekommen zu haben, ist, glaube ich, auch was ganz Besonderes, was man auch so heutzutage nicht mehr replizieren kann. Also die Informationslage ist einfach eine ganz andere Sache. Und was sich auch seitdem geändert hat, ist Magic selbst mit so Sachen wie Universes Beyond. Jetzt haben wir schon etabliert, du hast eine sehr lebhafte Vergangenheit mit Retro-Gaming. Mhm. Einer der ersten Secret Lair oder eine Universe Beyond Geschichten waren sowas wie Street Fighter. Ist das was, wo du sagst, das ist so ein Home Run, weil es dich komplett anspricht, oder sagst du, irgendwie mag ich dann doch meine Hobbys ein bisschen mehr getrennt, dass sie so für sich alleine stehen?
Also, das ist ein Grund gewesen, der mich auch gehuckt hat, wieder zurückzukommen. Also, dass mir die Leute dann im Stream erzählt haben, es gibt auch, keine Ahnung, Walking Dead Karten oder es gibt auch du kannst auch ein Blanker Deck bauen, du kannst auch ein Dalsim Deck bauen von Street Fighter. Da habe ich erst gedacht, das ist doch Verarsche. Also das fand ich so absurd. Also bis zu diesem Zeitpunkt war das nicht in meiner Vorstellung, dass das möglich ist, dass es wirklich offizielle Karten gibt, die aus so einem ganz anderen Universum kommen. Und ich liebe daran alles. Ich finde alles Universe Beyond. Ich meine, ich verstehe, dass es viele Leute gibt, die so OGs sind, die sagen, wo ist mein Magic? Ich möchte einen Drachen, der möchte immer so Feuer spucken und ich möchte nicht von einem Blanker und seinem Blitzball irgendwie gekillt werden. Kann ich irgendwie alles auch so ein bisschen verstehen, aber ich persönlich bin absolut Universe Beyond, ich liebe alles daran und ich liebe auch Secret Lair und ich finde das sehr, sehr cool. Das Einzige, wo ich echt gesagt habe, da geht's mir jetzt vielleicht einen Tacken zu weit, war echt SpongeBob jetzt.
Ja.
Das war wirklich und selbst die muss ich gestehen, mag ich jetzt. Aber im Vorfeld habe ich gedacht, boah, ne? Ja, die sind charmant. Und klar, du kannst sagen, ich finde auch den Patrick cool, muss ich sagen, diese Vanilla Creature. Und im Vorfeld habe ich gedacht, boah, SpongeBob ist jetzt echt ein bisschen heavy. Ich habe auch gar keine Verbindung zu SpongeBob. Ich habe nichts mit SpongeBob am Hut. Und dachte so, nee, das brauche ich nicht. Aber dann finde ich, ist es trotzdem smart umgesetzt. Also die Karten sind ja wirklich cool. Die Artworks sind cool. Der Counterspell ist hammermäßig.
Das ist großartig. Und,
ja, und da kann ich nichts gegen sagen. Ich liebe das und ich bin Fan davon.
Ja, absolut. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich glaube, als Universe Beyond noch relativ neu war, eine Secret Lair Drop, die mich so ein bisschen gestört hat, die mich auch heute ehrlicherweise so ein bisschen stört, ist halt die Fortnite Secret Lair Drop. Aber es ist halt auch einfach die Assoziation, die da eben mit dazukommt.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es halt der ähnliche Effekt wie bei SpongeBob. So, also bin ich wirklich sauer, wenn jemand ein Triumph of the Horde von der Fortnite spielt so und mich damit tötet, bin ich nicht saurer als bei einem normalen Triumph of the Horde. Deswegen ist das vollkommen fein. Und vor allen Dingen, was ja auch schön ist, das sorgt ja auch wieder dafür, dass halt eben Leute, ne, wie du, die halt einfach noch ein anderes Hobby dabei haben, die sich dann halt da wiedersehen und dann hat das wieder ein Potenzial, die neue Lieblingskarte von dem nächsten eben zu sein. Und wie viele Leute wir auch bei uns in der Community haben, die sagen, hey, mit diesem Herr der Ringe-Set bin ich halt einfach wieder fett eingestiegen in das Hobby und die es seitdem konstant spielen, das ist halt, das hättest du halt wahrscheinlich nicht mit einem, ja, Return to Myrodin irgendwie erreichen können, so, ne?
Voll. Also gerade Street Fighter war bei mir ein Ding, weil Street Fighter verbinde ich so viel mit. Also ich spiele das auch auf einem Competitive Level. Ich spiele mein Leben lang Street Fighter. Ich bin ein Riesenfan von diesem ganzen Universum. Und ich habe mir auch nahezu alle diese Commander-Decks gebaut von dem Street Fighter. Ich habe nur den Zangief nicht gebaut und den Ryu habe ich nicht gebaut. Und sonst habe ich mir auch da alle gebaut. Und ich spiele jetzt noch das Chun-Li-Deck ganz gerne.
Ja, das ist aber auch sehr gut.
Das ist halt cool. Und das war Hammer. Das war absoluter Hammer. Ich bin großer Fan von Universe Beyond.
Das ist wirklich ziemlich cool. Also lustigerweise Street Fighter. In meiner Uni-Zeit, also ich komme aus Siegen, für die Leute, die es noch nicht kennen, bei NRW, so eine kleinere Stadt. Und da gab es einen Club, wo man halt immer feiern war als Student. Und die hatten vorne bei der Bar einen alten CRT-Röhrenfernseher mit Street Fighter Turbo, wo du dann quasi umschnappst, gegen andere Leute zocken konntest. Und da habe ich so gedacht, ich habe, glaube ich, meine meisten Runden Street Fighter wirklich in diesem Club gespielt, weil ich es halt früher nie gespielt habe und jetzt auch die aktuellen nicht mehr spiele. Aber halt da war es halt irgendwie so witzig, wenn du da halb angetrunken irgendwie Street Fighter da zockst. Ist ein Hammer-Ding. Muss ich sofort denken, auch als ich dieses Universe Beyond the Day und dann Rio sehe und dachte so, du hast mich so betrunken gemacht und du weißt es gar nicht als fiktiver Charakter.
Es erinnert mich so das ganze Universe Beyond Ding auch so ein bisschen an Smash Bros. Ja, das ist total. Auch so ein Ding, da kommt alles irgendwie zusammen und das passt irgendwie. Im ersten Moment denkt man vielleicht nicht, aber es passt irgendwie. Hm. Und ja, ich bin gespannt, was da kommt und ich werde da immer weiterhin großer Fan von bleiben, glaube ich.
Ja, wie stehst du zu Final Fantasy? Hat das auch so einen besonderen Stellenwert bei dir?
Ja, also Final Fantasy ist das Set schlechthin für mich. Also ja. Ich liebe jedes einzelne wäre jetzt ein bisschen zu viel. Es gibt das ein oder andere Final Fantasy, das ich nicht so mag. Aber generell, das ganze Universum, ich bin so großer Fan. Ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Lebens in jedes einzelne Final Fantasy geflossen ist.
Ja.
Ich liebe alles daran und ich liebe auch das Set. Und ich werde mir da vornehmen, das mache ich das erste Mal. Ich weiß auch noch nicht, ob das schlau ist, aber ich hätte gerne einen Ordner, wo ich zumindest jede Karte einmal besitze. So, das ist vielleicht eine andere Art zu sammeln oder so ein Set nochmals anzugucken. Hm. Frage ist natürlich, ob es in jedem Artwork sein muss. Ich glaube, dann wird es sehr teuer, aber zumindest mal jede Karte irgendwie haben und so einen Ordner vielleicht vorher durchnummerieren, finde ich irgendwie spannend.
Voll. Ich mag vor allen Dingen sie hatten ja auch diese Silhouettenkarten, zum Beispiel in so Commander Master sowas gemacht. Mhm. Und sie haben das ja quasi jetzt wieder gemacht mit einem Artwork, wo dann hinten so ein planer Hintergrund ist mit der Zahl dann. Und sowas finde ich halt, das ist halt ein Home Run für eben Fans, die dann sofort die Nummerierung sehen. Jede Karte hat ja auch unten quasi das Game, worauf sich referenziert, irgendwie mit angegeben. Und ich glaube, selbst wenn man kleinere Projekte macht, wie ich will alle Final Fantasy VII Karten sammeln, das ist schon ein ganz guter Incentive. Und ich persönlich habe jetzt nicht so viel mit Final Fantasy am Hut, aber selbst mich hat's irgendwie dann motiviert, das Neueste, ich glaube, es ist 16, dieses Game of Thrones angeteaste Set oder Spiel mal anzuzocken und so ein bisschen zu gucken, wie so der Vibe einfach ist und was einem so erwartet. Ja. Weil die haben ja schon eine ziemlich große Spanne. So, wenn ich mit 10 angucke, das ist sehr so irgendwie Summer Beach Boy Soap Opera. Und dann hast du das Neueste, was so halt Game of Thrones in Japanisch quasi ist. Also ich bin sehr gespannt, wie sie das halt eben umsetzen. Also
Final Fantasy, da gibt's wirklich alles. Da kannst du eine Girl Group auch spielen, wenn du möchtest. Also das kannst du jeden Teil spielen. Also es ist wirklich, ja, ich bin auch da sehr gespannt drauf, wie sie es umsetzen. Ich hoffe aber, so die ikonischen Bösewichte dieses Universums, die werden da auch schön böse. Das hoffe ich. Ich hoffe, da gibt's ein paar schöne schwarze Karten. Mhm. Und auch ein paar coole Commander. Aber das wird passieren, da bin ich mir sicher.
Ja,
ich glaube, das wird einen ähnlichen Impact haben wie Herr der Ringe tatsächlich.
Ja, es ist halt spannend, weil natürlich Herr der Ringe ist bei mir so deutlich höher im Wert, weil ich halt auch die Filme liebe, Bücher tatsächlich nie gelesen habe oder so. Aber halt, was das für die Fantasy-Welten überhaupt gemacht hat. Und Final Fantasy, wie gesagt, ich habe keins wirklich durchgezockt bisher. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich auch einiges verpasst. Aber trotzdem ist es halt was, wo ich sage, okay, ich sehe schon, wie das so einen Impact hat für so viele Leute, die halt wirklich in so einer ähnlichen Größe reinkommen könnte, wie halt eben Herr der Ringe. Deswegen ist das, sehe ich das auf jeden Fall. Und ich freue mich auch, wenn es halt dann einschlägt und wenn es dann halt auch mehr Leute dazu bewegt, Magic auszuprobieren.
Ich meine, ich sehe es ganz aktuell auch bei mir im Stream. Wir reden immer mal wieder drüber. Es gibt so viele Leute, die mit Magic nichts am Hut haben, die sagen, aber okay, es gibt Final Fantasy Karten, wo kriege ich die und wo kaufe ich die? Und es holt noch mal eine ganze Reihe von Leuten ab, die vielleicht kein Magic spielen, die aber großer Gaming-affin sind, sagen wir mal so, und viel Final Fantasy gespielt haben. Und dann wird's gekauft. Ich glaube, das wird ein Todeserfolg, das Ding.
Ja, ich hoffe auch. Also ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich das finde, dass sie da jetzt auch Standardsets machen. Also von einer Seite aus kann ich es halt schon irgendwie erkennen. Weil es ist ja schon so gewesen, dass viele Leute mit Herr der Ringe eingestiegen sind und die sagen dann, hey, cool, ich habe all diese Karten. Wie kann ich jetzt spielen? Und dann sagst du denen, okay, es gibt halt Commander, da brauchst du aber jede Karte nur einmal. Und dann so, vielleicht möchte ich ja doch 60 Karten spielen. Okay, dann bist du bei Modern. Da hat jetzt das Onboarding nicht so ganz funktioniert. Standard wäre die richtige Incentive gewesen. Und ich glaube, das Problem lösen sie jetzt schon mehr mit Final Fantasy, dadurch, dass es Standard legal ist. Aber mal gucken, wie sich das so auf Standard einbaut. Weil turniermäßig kann ich schon sehen, wenn man sich so ein bisschen stört, dass so andere Franchises da rumspringt oder wenn eine Karte wie The One Ring auf einmal so stark ist und man irgendwie so denkt so,
Ja, voll.
War das jetzt so clever, das so limitiert zu printen?
Ja, verstehe ich. Ich finde es auch weird, wenn tatsächlich irgendwie dann ein Cloud in einem Standard-Tournament, Pro Tour, da die Karte schlechthin ist. Also das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Da verstehe ich das dann auch noch mal mehr, dass man da vielleicht so ein bisschen anti Universe Beyond ist. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen.
Auf jeden
der
Fall.
One Ring war ja im Prinzip auch. Aber das ist halt der One Ring, der fühlt sich nicht so ganz abseits an. Irgendwie ist halt so ein Zauberring.
Der muss schon broken sein, fast schon.
Ja, und von daher, mal gucken.
Ja, definitiv. Andere Universe Beyond Sachen, ich weiß nicht, Spider-Man, wie du dazu stehst? Hast du dazu eine Comic-Verbindung oder nur von den Filmen?
Nee, keine riesige. Kenne ich natürlich alles. Ich bin jetzt auch nicht der riesen Superhelden-Fan, sag ich mal, aber finde ich cool, freue ich mich drauf.
Ja.
Das Marvel Secret Lair Set fand ich auch ganz nice. Ich find's zumindest cool umgesetzt, wie die Fähigkeiten der Superhelden tatsächlich dann auch die Fähigkeiten im Spiel sind. Ich finde da Captain America ist immer das beste Beispiel mit dem Unattached von dem Equipment und so, ist schon wirklich, wirklich cool umgesetzt.
Ja.
Und ich hoffe, dass das auch bei Spider-Man so ist, obwohl ich da so den Eindruck hatte, dass die ersten Karten mich gar nicht mal so abgeholt haben und ich sie fast ein bisschen zu langweilig fand dafür, dass wir von Spider-Man reden.
Ja.
Aber
Darüber haben wir ja auch bei Radio Ravnica gesprochen, dass es halt einfach so dafür, dass das der erste Spider-Man ist, den wir in Kartenform sehen, ist ja schon sehr underwhelming. Also das Set wird natürlich noch mal besser werden, also hoffe ich. Aber ich stimme dir dazu, dass diese Szenenkarten waren jetzt vielleicht nicht die besten Startpunkte, um Hype zu generieren. Aber vielleicht sagt man sich auch, hey, Spider-Man muss das nicht machen, ne?
Ja, vielleicht. Ich meine, das Power-Level geht ja sowieso die ganze Zeit nur nach oben. Es wird ja immer heftiger. Und vielleicht ist das dann so ein Ding.
Ja, das soweit dann auf jeden Fall erstmal zu Universes Beyond. Also einiges, worauf man sich freut. Vielleicht noch ganz kurz eine Einschätzung. Ich weiß nicht, ob du eine Verbindung dazu hast, aber Avatar The Last Airbender, ist das was du verfolgt hast, irgendwie die Serie? Oder ist das was damals nicht. Schon irgendwie, was war dann irgendwie zu kindisch?
Leider nicht. Wahrscheinlich war das, wie du sagst, so eine Phase, wo ich mich zu cool gefühlt habe dafür. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil heute fände ich es eigentlich wieder ganz nice.
Ja.
Aber wahrscheinlich habe ich damals gesagt, nee, das mag ich irgendwie nicht. Freue ich mich trotzdem drauf. Ich glaube, coole Karten. Du kannst das ganze Elementthema natürlich auch cool aufgreifen in den Farben. Habe ich aber keine emotionale Verbindung zu. Aber ich bin trotzdem interessiert.
Das ist halt so ein bisschen die Gefahr. Also ich hatte das, glaube ich, bei Universe Beyond am Anfang mit den Doctor Who-Geschichten, die mir inhaltlich und so von der Art und Weise, was sie da hatten, auch gar nicht zugesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du Doctor Who-Verbundenheit hast, ob du die Serie mal geguckt hast oder so.
Ein bisschen, ja.
Also so ein paar Sachen wie die Daleks, finde ich irgendwie ganz witzig, so die Noppen R2-D2s. Aber es ist halt witzig, das zu sehen, stört mich jetzt nicht so sehr. Aber ich kann halt verstehen, wenn man jetzt zum Beispiel mit Avatar überhaupt keine Verbindung hat, dass man da sagt, so, ist mir vielleicht ein bisschen zu cartoonig, kindisch, aber wahrscheinlich holt es dann die Kreativität im Kartendesign dann einfach raus.
Ja, ja. Ich bin gespannt. Ich bin auf keinen Fall anti, aber ja, diese Wow-Effekt, den habe ich jetzt bei Avatar nicht.
Alles klar. Wie sieht's denn aus bei dir contentseitig mit Magic? Planst du mehr Magic the Gathering auch in deinem Content irgendwie mit einzuplanen oder ist das was, was du so ne, gerne auch privat lässt, aber wenn es halt im Stream sich zum Beispiel anbietet, kommt's mal mit rein, aber ist jetzt nicht groß irgendwie geplant?
Also es ist ja auch zu meinem Glück auch immer ein bisschen mehr geworden. Allein schon dadurch, dass ich zumindest dann auch mal im Magic-Kosmos irgendwo auftauche. Das ist ja auch cool. Und dann kamen genau solche Zusammenarbeiten wie mit dem Solaris zusammen, dass wir sagen, lass uns mal sowas machen. Ich mache die Displays ja auch im Stream auf. Wir planen, wir haben ja schon einmal so ein Commander-Event gemacht. Das möchte ich auch noch mal machen. Aber es wird schon natürlich immer ein kleines Special-Ding sein. Für die Leute, die Interesse haben, auch an Magic, wird es da immer mal wieder eine Kleinigkeit geben. Aber ja, mein Hauptcontent bleibt natürlich Videogames.
Klar.
Trotzdem bin ich super happy darüber, wie sich das, wie cool es eigentlich ist, dass wenn du so ein Hobby hast, du das plötzlich in den Stream mit einbauen kannst und dann Leute auch darauf aufmerksam werden. Und es gibt ja viele Menschen, denen es ja nicht auf der Stirn geschrieben steht, dass sie Magic spielen. Und man denkt so, ach krass, der spielt auch Magic und der spielt auch Magic. Und das finde ich so richtig, richtig schön. Und die Momente hatte ich jetzt schon bei vielen Events, wo man die Leute schon von anderen Events vorher aus der Videospielbubble kannte und denkt so, ach lol, du bist auch hier, du spielst auch Magic, wie cool.
Ja.
Das ist richtig schön und ich hoffe, dass das auch weitergeht und noch mehr wird. Aber da bin ich optimistisch. Ich find's super cool.
Ja, das ist wirklich was. Also als es bei mir jetzt auch losging halt mit Radio Ravnica halt über zu diesen ganzen Events dann auch eingeladen zu werden und in Anführungszeichen richtige Influencer dann auch kennenzulernen. Ich war so überrascht über so viele Leute, die quasi öffentlich quasi gar nichts mit Magic so am Hut haben, aber dann doch irgendwie da sind, weil die dann sagen, ja, nee, ich spiel's schon seit 20, 15, 10 Jahren oder so. Ich denke, ihr seid länger dabei als ich. Ja. So, man weiß es irgendwie nicht. Deswegen, das ist auch immer wieder schön. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee bei Gedankenwirbel halt, eben so dieses Outlet dann auch zu schaffen, darüber auch mal einfach abzunörden, weil es halt für viele Leute halt eben ein großes Thema ist. Und deswegen bin ich ja auch immer sehr froh, die Leute da, auch, dass wir uns da kennengelernt haben. Das war ja dann auch irgendwie zufällig dann darüber. Und das macht halt dann irgendwie auch Magic aus. Wie sieht's denn bei dir eigentlich mit, wo wir gerade bei Events sind, mit anderen Events aus? Also jetzt sowas wie Command Fest in Bonn, wäre das was, wo du Interesse hättest, dabei zu sein?
Da bin ich natürlich dabei. Command Fest ist cool. Beim letzten Mal passte es leider nicht. Da war, glaube ich, irgendeine andere Messe an zeitgleich und da hat's nicht funktioniert. Aber Bonn ist für mich auch, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ist jetzt kein großes Ding. Kann ich mal easy hin und nehme ich natürlich mit. Events, ich habe die Magic Con letztes Jahr mitgenommen in Amsterdam. Fand ich hammermäßig. Ja. Ich bin unendlich traurig, dass wir dieses Jahr nicht auch eine haben in Europa. Ist mir auch ein Rätsel, um ehrlich zu sein.
Mir auch.
Aber Events gerne noch ein paar mehr. Sowas liebe ich, weil du dich da echt so, du hast mit Fokus, du spielst, je nachdem, wenn du da bist, 2-3 Tage, bist du sowas von im Magic-Tunnel. Mhm. Alles dreht sich um Magic. Du tauschst da Karten, du kaufst dir vielleicht ein paar schöne Andenken, du spielst ja auch super viel. Und das ist Hammer. Also gerne wirklich mehr.
Ja, das solche Events, also selbst so auch kleinere Sachen wie jetzt Vincent und Malternativ hatten ja in Berlin so einen Nachmittag quasi einfach Magic da gemacht und selbst da gab es so viele so halt Momente, auch so Sachen, die du auch nur in so einem Kontext machen kann, wie Tim Gettke, ein befreundeter Artist von mir, der hat da Tokens gemalt mit den Leuten und die wurden dann nachher quasi reviewed und da wurden Preise zugemacht und da wurde so richtig quasi Kreativität gefördert oder halt auch für Leute, die einfach nur zocken wollten. Es sind Tische da, es sind Leute da, die viel Bock hatten und die haben da mehr oder weniger den ganzen Abend da sich die Karten um die Ohren geworfen und Command Fest, da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Ja. Also ich glaube, das richtig geile Durchsucht-Feeling hat man, wenn man im Hotel selber ein Zimmer
100%,
kriegt. 100%, ja. Und dann quasi einfach aufsteht, frühstückt in die Halle, zockt und dann wieder im Bett geht's
doch. Dann bist du so lost, dann bist du wirklich die Tage lang, bist du wirklich im Tunnel.
Ja, das wäre auch geil. Und ich würde mal sagen, lass uns zum Ende des Interviews, ich versuchte so eine kleine Segment am Ende so reinzubringen. Und zwar quasi, wenn du jetzt von Wizards of the Coast den goldenen Schlüssel überreicht bekommen würdest für Magic the Gathering und die sagen so, hey, 3 Dinge darfst du ab sofort ändern in Magic the Gathering. Was wären das? Hast du da gerade Ideen, wo du sagen würdest, hey, das würde ich auf jeden Fall umsetzen, das würde ich vielleicht sein lassen, das würde ich vielleicht ein bisschen mehr machen oder ein bisschen weniger machen? Hast du da irgendwelche Bauchgefühle in die Richtung?
Also vielleicht würde ich erstmal die Frequenz der neuen Sets ein bisschen reduzieren wieder. Also man ist natürlich froh, wenn neue Karten kommen, aber ich finde das schon, also das erste Set ist nicht raus und es gibt die Spoiler-Season des nächsten Sets und die Spoiler-Season vom nächsten Set. Und du weißt ja eigentlich schon gar nicht mehr, wo was hingehört. Und das finde ich ein bisschen too much jetzt. Also das würde ich vielleicht ein bisschen ändern. Regeltechnisch würde ich vielleicht mir was Neues, also das ist natürlich, da sagen jetzt die OG-Leute in Magic natürlich auch, spinnt er. Aber vielleicht noch mal das Mana-Game ein bisschen verändern.
Oh, spannend. Weil sie mit den Ländern, dass du eine andere Art von Ressourcen hast. Ja,
also da gibt es natürlich ganz viele Leute, die sagen, das ist das Beste, was es gibt. Und es gibt Leute, die sagen, das ist eigentlich veraltet. Es gibt so lange. Und meiner Meinung, ich bin auch eher Team, es ist ein bisschen veraltet und manchmal kann das einfach frustrierend sein. Ja. Vielleicht könnte man da auch noch mal ein bisschen was verändern, ohne jetzt alles umzuwerfen.
Das ist ja auch spannend, weil es gibt so viele Spiele, die, also andere TCGs, die so ähnlich sind zu Magic the Gathering, die genau diesen Punkt halt tackeln. Also Lorcana, bestes Beispiel, da kannst du einfach jede Karte quasi hinlegen, was aber wieder eigene Probleme hat, weil dadurch geht dir ja so ein bisschen die Identität der Farben meiner Meinung nach verloren, weil du, im Endeffekt gibt's keinen Unterschied, ob du jetzt die Farbkombination spielst oder die andere Farbkombination spielst, du musst dir um deine Landbase keine Gedanken machen. Oder was gab's denn da noch? Da gab's noch Force of Will, was ja lustigerweise auch noch ein Kartentitel von Magic ist. Aber die haben quasi so einen Stein, den du am Anfang des Spiels hast, den kannst du jede Runde aktivieren für eine Fähigkeit oder für eine Ressource quasi. Aber ja, ich kann, also das ist immer die Stellschraube, die am meisten verändert wird bei anderen Spielen. Deswegen, ich glaube, da bist du nicht allein mit der Meinung, dass es ein
vielleicht
bisschen
vielleicht 2 Piles, ein Land-Pile und eine Library. Und du ziehst immer einmal von der Library ein Land. Also dann spielt das Land zumindest noch eine Rolle. Und es spielt auch die Zusammensetzung deiner Länder im Deck eine Rolle.
Ja, das stimmt.
Ja. Das wird sich aber nicht ändern, ne? Von daher.
Ja, ja, klar. Aber ja, ich bin ein riesengroßer Fan von MDFCs. Also jetzt gerade auch, ja, in Modern Horizons 3. Ich habe, glaube ich, in meinem Captain America Deck fast 6 MDFCs oder, ja, so. Einfach nur, weil mehr Spells ist immer besser.
Es ist einfach super. Und wenn davon mehr kommen würden, erschwinglich, ja, dann würde das es ja auch so ein bisschen aushebeln. Ganz, klar, natürlich irgendwie. Es würde ganz natürlich im Magic, in dem Magic-Kosmos so ein bisschen ausgehebelt werden, das, ja, schlechte, in Anführungszeichen, Mana-System.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, bin ich auch Fan von.
Und eine dritte Sache noch. Also wir hatten jetzt die Ländersituation,
ja,
die Sets.
Vielleicht hätte ich einen Wunsch, einen großen.
Okay, hau raus.
Ich wünsche mir ein Super Mario Universe Beyond. das wäre mein großer Traum.
Ich weiß nicht, warst du schon in dem Nintendo Land in Japan?
Leider nicht, aber es wird in der nächsten Zeit passieren, da bin ich sehr, ja, sicher.
Ja. Tatsächlich, ich plane mit meiner Verlobten gerade so eine Jahresendreise nach Japan, mhm, und wir versuchen da auch unbedingt irgendwie unterzukommen, weil ich stimme dir komplett zu. Ich glaube, dieses Crossover, das wäre nochmal was, alleine Bowser-Karte zu haben. Ja, schon geil.
Ich meine, ist es so weit weg von SpongeBob? Ist die Frage. Nee, ne? Das ist schon nicht ein Level, finde ich, also von ja.
Ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Also auch so Sachen wie der Super Mario Film, der dann doch nochmal sehr anders ist wie die Spiele, aber trotzdem auch schon irgendwie, ne, man kann dem so eine gewisse Tiefe geben, die dann doch irgendwie attraktiv wäre für Universe Beyond. Aber ja, sehr, sehr spannende Vorschläge auf jeden Fall. Ich reiche sie natürlich bei Wizards of the Coast ein und wir gucken dann, ob sie umgesetzt werden. Aber vor allen Dingen, hey, Denzen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir rumzunerden. Mhm. Wenn die Leute mehr von dir sehen wollen, entweder Booster Rippen oder Retro-Content, wo können sie dich denn finden?
Dann findet ihr mich in erster Linie auf Twitch. Und zwar jeden Tag außer Samstags, da ist mein freier Tag. Und da findet man mich meistens so, meine Kernzeiten sind 16 bis 23, 24 Uhr.
Genau.
Ja.
Sehr cool. Dann, wie gesagt, danke für deine Zeit. Und ja, hoffentlich sehen wir uns mal bald spätestens zum Command-Fest wieder.
Spätestens zum Command-Fest, ja. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald.
Auf jeden Fall. Dann, ciao.
Tschüss.